Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Ganz herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe. Ich bin der Gerhard und an meiner Seite ist wie immer die wunderbare Helena. Helena, WrestleMania ist jetzt ungefähr 2 Wochen her und so langsam richtet sich der Blick bei WWE auch wieder nach vorne, denn dieses Wochenende ist schon der nächste PLE Backlash. Gleichzeitig gibt es aber auch viel Diskussionen außenrum, gerade um die Entlassung, bei denen jetzt auch nochmal ein paar dazugekommen sind seit unserem letzten Podcast. Und darüber wollen wir heute reden. Und wir fangen an mit dem Thema Backlash Card. 5 Matches werden es sein und die stehen auch schon fest. Wie zufrieden bist du mit dem, was wir da sehen?
Ja, also die Matches finde ich ganz gut. Also mein Problem ist, glaube ich, ich bin insgesamt nicht überzeugt von dem Konzept Backlash. Also ich bin dieses PLE einer der am wenigsten brauchbaren eigentlich so in im ganzen Jahr. Weil, also es ist ja so ein bisschen die Aufarbeitungsgeschichte von WrestleMania, das ist ja die Idee. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn WrestleMania das Ende von so einer großen Fehde ist und es dann eben nicht nochmal in die Verlängerung geht mit Backlash. Und wenn ich mir die Card angucke, dann weiß WWE das auch. Und dann ist es eigentlich nur jetzt ein PLE, was wir jetzt kurz nach WrestleMania noch reingedrückt bekommen, was dafür sorgt, dass wir jetzt nicht nochmal uns Gedanken darüber machen können, was jetzt eigentlich die einzelnen Siege oder Niederlagen bei WrestleMania für die jeweiligen Personen auch bedeuten oder was jetzt irgendwie auch die ganze Road to WrestleMania für die jeweiligen Charaktere halt auch mit sich gebracht hat. Das ist jetzt quasi alles irgendwie übersprungen, weil wir jetzt uns wieder auf das neue PLE vorbereiten müssen. Und irgendwie jetzt noch die Fäden weiter aufbauen müssen, die wir da in diesem PLE zeigen. Und deshalb bin ich insgesamt nicht überzeugt von diesem Backlash-Ding. Und habe jetzt deshalb auch irgendwie nicht so Bock auf dieses nächste PLE, weil ich irgendwie gedanklich noch nicht so richtig über WrestleMania hinweg bin. Und wir aber gleichzeitig ja nicht jetzt wirklich die Fortschreibung von WrestleMania haben, was ich prinzipiell auch gut finde. Weil ich, wie gesagt, finde, dass WrestleMania eigentlich auch das Ende von so großen Fäden sein sollte. Das heißt, die Matches selbst, die finde ich okay. Also ich finde, das sind auch Sachen, die kann man auch gerne machen. Ob sie jetzt halt zum jetzigen Zeitpunkt schon sein müssen, da bin ich nicht so richtig begeistert. Wenn man dem jetzt insgesamt nochmal 3-4 Wochen gegeben hätte, eher 5-6 vielleicht, dann würde ich da auch mehr mitgehen. Aber so sind jetzt einige auch große Matches, die ich da sehe, für mich halt so ein bisschen, die kommen jetzt irgendwie ohne große Vorbereitung, was aber eigentlich jetzt nicht notwendig gewesen wäre.
Früher war mehr Backlash, war auch mein Gedanke dazu. Mhm. Also jetzt ist es ja eher so WrestleMania-Reste-Rampe.
Ja.
Die Sachen, die es nicht auf die WrestleMania-Card geschafft haben.
Ja.
Haben wir gleich 2 Matches, das Io Sky gegen Asuka und Danhausen plus Mystery Partner gegen Kit Wilson und The Miz. Beide Matches, die eigentlich auch Richtung WrestleMania aufgebaut waren und die dann da aber nicht stattgefunden haben. Und das ist so ein bisschen, also eigentlich sind es auch gute Matches und wir hatten uns darüber auch unterhalten, dass sie eigentlich auch beide gut auf die WrestleMania-Card gepasst hätten. Mhm. Haben wir vor WrestleMania gesagt. Ich war auch lange davon ausgegangen, dass sie tatsächlich zumindest Danhausen da auf die Card bringen, so heiß, wie er da gerade ist. Haben sie nicht gemacht. Und jetzt wirkt das halt, jetzt wirken die Matches aber so ein bisschen weniger bedeutend eben, weil sie es da nicht geschafft haben. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, die eine Sache, die sozusagen nach Backlash quasi geschrien hat, die kommt jetzt nicht vor. WrestleMania Main Event Tag 1 endete ja damit, dass Cody Rhodes den Titel verteidigt hat, aber Randy Orton ihm dann den Punt-Kick gegeben hat und was ja bei WrestleMania ganz selten vorkommt am Ende, dass derjenige, der den am Ende mit dem Titel dasteht, nicht der ist, der am Ende jubelt, sondern dass dann ja, der Gegner, der verloren hat, am Ende mit dem Titelgürtel in der Hand, da über ihm steht. Und das hat man gemacht und da dachte ich, okay, da gibt es das Backlash-Rematch. Gibt es jetzt aber nicht und Randy Orton ist auch nicht mehr zu sehen. Also, da bin ich ganz bei dir. So richtig Backlash-Feeling ist das nicht. Ja, zwei Matches gibt es, die dazu passen. Das Rematch von Trick Williams und Sami Zayn, wobei ich da auch gesagt hätte, von allen 13 Matches, die es bei WrestleMania gab. Also das ist so, dass das am wenigsten vielleicht ein Rematch gebraucht hat. Und was wirklich auch passt und was wirklich auch ein großes Match ist, ist Seth Rollins gegen Bron Breakker. Da passt auch das Backlash-Motto, Seth Rollins will Rache dafür, dass Bron Breakker ihn bei WrestleMania den Sieg gekostet hat. Das ist auch entsprechend aufgebaut. Das passt sehr gut. Und ja, Main Event ist aus meiner Sicht ja, auf dem Papier auch eine gute Sache. Jacob Fatu und Roman Reigns. Da war auch mein Eindruck, die Fehde hätte ruhig ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Man sieht es auch ein bisschen daran, dass jetzt die immer montags mit Roman Reigns bei Raw ist. Und dann freitags wird die Fehde weitergeführt. Roman Reigns ist zwar nicht da, aber dann die Usos und kommen immer zu SmackDown und besuchen da Jacob Fatu. Und dann die Temu Bloodline mischt auch immer noch ein bisschen mit. Insgesamt, gerade aus einer WrestleMania, aus der eigentlich auch viel hätte so Backlash-mäßig rauskommen können, eben Orton gegen Rhodes, die auch so geguckt war, ja, ein bisschen wenig, ja, ein bisschen ziellos wieder das WWE-Booking.
Also ich würde sagen, bei Orton gegen Rhodes, dafür ist Backlash jetzt wieder nicht groß genug. Also ich würde denken, dass wir das schon nochmal sehen und dass wir da den Backlash schon nochmal sehen, aber nicht bei Backlash, dem PLE, weil das ist dafür ein bisschen zu klein. Und ich würde sagen, das große Backlash für die großen Fäden ist halt dann der SummerSlam, auf den wir uns irgendwie zubewegen. Wenn es nicht abgeschlossen ist durch WrestleMania, was in manchen Fäden auch so ist. Also ich glaube zum Beispiel CM Punk gegen Roman Reigns werden wir jetzt nicht nochmal sehen, in den nächsten Monaten zumindest. Finde ich auch gut, weil es war wirklich ja eine monumentale Schlacht am Ende dieser aufgestauten Fäde. Und es ist dann, finde ich, auch sehr schön bei WrestleMania wirklich das in so einem großen Knall enden zu lassen. Und dann auch zu sagen, okay, und jetzt wenden sich beide einfach wieder ihrer nächsten Herausforderung zu. Und dann komme ich auch zu Jacob Fatu. Schöne Geschichte, ja, ich finde das gut. Ich finde, die beiden passen auch gut zueinander. Das Match ist ein schönes, weil es auch so ein bisschen unterschiedliche Stile vielleicht auch zeigt. Die ja aber beide irgendwie, also erstmal, die kommen ja aus der gleichen Familie und so, und irgendwie hat man das Gefühl, es bewegt sich in diesem Bloodline-Kosmos, aber ich finde, sie spielen damit schon auch ein bisschen, dass die beiden halt dann doch irgendwie sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedliche so Sozialisationen trotz ihrer sozusagen gleichen Familie haben. Finde ich schön, gefällt mir auch, dass das so eingewoben ist mit den Usos und so weiter. Haben wir auch schon drüber gesprochen, aber finde ich in der Umsetzung jetzt schön bisher. Aber 3 Wochen mehr und ich wäre viel happier damit, als dass wir das jetzt wirklich so in 2 Wochen durchgeprügelt haben, diese Geschichte. Dafür, dass wir jetzt das einmal bei Backlash haben und wahrscheinlich geht es dann schon irgendwie weiter mit dieser Bloodline-Geschichte, ist ja auch meine Theorie, hört es euch an in den letzten Podcast-Folgen. Aber jetzt die Jacob Fatu und Roman Reigns-Fehde, die hätte mehr Zeit verdient, mehr noch Aufbau noch verdient. Dagegen zum Beispiel Io gegen Asuka. Auch schönes Match. Hätte ich gerne bei WrestleMania gesehen. War vor, ich würde sagen, 2 Monaten auch noch top aufgebaut. Dann haben sie es aber auf Pause gesetzt, weil sie es dann von der WrestleMania-Card genommen haben und es dann eher in die Richtung geht oder Richtung ging, dass man Io halt als Sidekick von Rhea quasi dabei hat, ob die es sich zu bewegt hat bei WrestleMania. Dann hat man diese Fehde auf Pause gesetzt. Jetzt holt man sie bei Backlash eben Resterampe-mäßig wieder raus. Und jetzt ist aber eigentlich die Zeit zu kurz, um uns wieder in die große Asuka gegen Io-Geschichte hinein zu begleiten. Und ganz ehrlich, da hätte Kairi Sane jetzt total geholfen, weil das eigentlich noch die Verbindung war, die uns noch auch über WrestleMania hinausgetragen hat und mit der es auch noch Interaktionen gab und die auch irgendwie noch mehr im Bewusstsein von dieser Fehde war. Und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr genau, warum Io und Asuka sich jetzt eigentlich die ganze Zeit bekriegen. Also, was war denn da jetzt eigentlich nochmal so das Initiale, habe ich irgendwie nicht mehr so im Kopf. Und warum, also war es jetzt wochenlang nicht und jetzt ist es wieder da, weiß ich auch nicht. Also deshalb, das finde ich so ein bisschen verloren und hätte ich bei WrestleMania gerne gesehen, würde ich schon auch bei Backlash sehen können, aber da auch mit mehr Zeit, dass wir uns in diese Fehde wieder hineinbegeben, weil das nämlich eigentlich eine große, auch so eine Blutsfehde irgendwie ist mit den beiden. Mehr Zeit, mehr Energie da rein investieren und dann wird das auch cool. Aber so finde ich es jetzt halt auch wieder so ein bisschen, ja, so runtergeknüppelt irgendwie diese Geschichte. Also schade finde ich das.
Und was mir jetzt da in diesem Zusammenhang auch wieder auffällt bei Backlash, diese fünf Match-PLEs, da kann man eigentlich kein so Comedy-Match machen, weil dann wird die, also aus meiner Sicht wird die Card dann schon sehr dünn. Also wenn man jetzt noch, also ja, ich finde es ja auch gut mit Danhausen und dem Programm mit The Miz und so, aber ja, da haben wir jetzt so zwei Main-Events. Und dann noch zwei Midcard-Matches und dann noch ein Comedy-Match. Und das ist schon, ja, also finde ich dann schon sehr wenig Fleisch da auf dem Knochen. Was jetzt für dich nicht die beste Metapher ist. Da ist wenig, ja,
Vegetarierin.
da ist wenig hier so Gemüse auf dem
Mais am
Teller.
Maiskolben.
Da ist wenig Salz auf dem Popcorn oder wie auch immer. Ja, also das ist mir da auch aufgefallen.
Ja, finde ich, das hat mich jetzt bisher noch nicht so sehr gestört, weil ich Danhausen, also weil ich da schon darauf hinfiebere, dass wir dieses Match auch sehen mit Danhausen. Ich finde es jetzt, also das, was ich jetzt so ein bisschen bei Rhea, nee, Quatsch, jetzt mache ich auch den Fehler, bei Io und Asuka kritisiere, dass wir die auf Pause gesetzt haben über WrestleMania, finde ich das bei diesem Spaß-Match mit Danhausen und The Miz und Kid Wilson ehrlich gesagt fast ein bisschen überdehnt langsam die Geschichte. Weil die ja wirklich auch seit Monaten läuft und dann aber ja auch über WrestleMania hinweggezogen wurde, sogar mit einem Spot bei WrestleMania. Wir haben die an sich im Prinzip auch schon im Ring gesehen, aber auch nicht in irgendwie jetzt besonderen Variationen. Also das kann man ja machen, wenn man so eine Fehde aufbaut, dass man dann mal den einen mit dem und dann den anderen mit dem und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, noch der C-Mensch dazu, der auch irgendwie mit drin hängt so und dann hast du am Ende dieses Match, was du dann beim PLE hast, noch nicht gesehen, aber du weißt ungefähr so, wie es aussieht. Aber an sich sind die drei Personen, habe ich jetzt fast ein bisschen zu häufig zusammen gesehen. Und irgendwie, ja, da ändern sich ja dann auch die Witze nicht wirklich oder die Humordynamik ändert sich nicht mehr wirklich. Und das finde ich, also da könnte man, finde ich, auch noch mehr rausholen. Oder dann halt ein bisschen dosierter vielleicht. Also an sich finde ich ja The Miz und Kid Wilson und Danhausen finde ich eine gute Sache. Ich bin Kid Wilson-Fan, ich bin Danhausen-Fan und The Miz passt da auch richtig gut rein. Aber ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl finde ich bei, wie man uns das präsentiert, hätte es da gebraucht. Und so freue ich mich an sich aufs Match. Aber ich brauche da irgendwie, also die vierte Person muss mir jetzt schon nochmal neue Spannungen mit reinbringen, damit ich mich da wirklich richtig drauf freue auf dieses Match.
Das sehe ich genauso wie du. Das Programm ist da ziemlich am Ende angelangt. Also wir haben noch einen SmackDown bis dahin und dann den PLE. Und dann, glaube ich, auch muss die Fehde da vorbei sein. Und ich glaube, dann ist auch wieder Zeit, so Danhausen so ein bisschen runter zu regeln. Weil, ja, also Danhausen ist extrem gut. Ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Er hat auch so ein neues Social Media Video gemacht. At Backlash. Also früher gab es da also einen relativ bekannten so einen Promo-Trailer. Und wo sie dann gesagt haben, ja, verschiedene Wrestler, ja, at Backlash. und so. Und das hat er nachgemacht. Und also Danhausen ist einfach da extrem gut in dem, was er macht.
Ja.
Aber die Variation in dem, was er macht, ist nicht besonders groß. Also der Humor ist immer der gleiche.
Ja.
Und ja, da wird es halt auch schnell zu viel. Und ich glaube, ja, an dem Punkt ist man jetzt, also wo es noch nicht zu viel ist, wo jetzt auch aber tatsächlich der Abschluss dann kommen sollte.
Finde ich auch. Also alle drei werden doch jetzt immer karikaturistischer, finde ich. Also es ist so die Nuancen, die sie auch noch hatten, die sind jetzt wirklich auch alle weggebrochen. Also jetzt ist man wirklich nur noch in dem Charakter, wie er quasi einmal niedergeschrieben wurde am Anfang. Und das führen wir jetzt immer und immer wieder vor. Und ich finde, wie gesagt, ich bin auch Danhausen-Fan, ja, ich finde den großartig und ich glaube, man kann auch aus dem noch was rausholen und ich glaube, dass der auch als Figur nicht langweilig wird, aber der muss ein bisschen in andere Settings halt auch kommen, weil, also wir haben, also die The Miss, Kit Wilson, Danhausen, Dynamik ist jetzt auch einfach, haben wir alles einmal gesehen. Jede Schattierung haben wir schon ausgeleuchtet, das ist jetzt, da ist nicht mehr viel zu sehen, glaube ich, mehr.
Wen siehst du denn als Partner von Danhausen?
Also ich war ja eigentlich lange Team Jelly Roll und ich würde es auch immer noch nicht ausschließen, dass es Jelly Roll auch wird. Wobei ich mir denke, eigentlich fände ich es ein bisschen besser, wenn es nicht Jelly Roll wäre. Ich habe aber nicht so eine richtige Idee, ehrlich gesagt, wer sonst. Mir fällt jetzt auch keine irgendwie Spaßfigur ein, die da jetzt noch total gut reinpassen würde. Also ehrlich gesagt von der Dynamik irgendwie R-Truth, aber der ist halt nicht, der ist da jetzt nicht dabei und der ist ja Tag-Team-Champion und der passt da jetzt nicht rein. Und ich fände es jetzt auch nicht gelungen, wenn der dabei wäre, weil das auch nicht eine neue Ebene mit reinbringen würde. Aber von der Dynamik her würde R-Truth am besten reinpassen. Oder was ich mir charaktermäßig gut vorstellen könnte, was sie aber nicht tun werden. Wäre Chelsea Green als Tag-Team-Partnerin von Danhausen. Das würde richtig gut passen, weil Chelsea Green müsste jetzt auf der Suche nach einem neuen Slay-Gent sein. Und die würde da im Comedy-Level, aber trotzdem gute Wrestlerin, war ja sogar schon Mixed Tag-Team-Champion vor irgendwann kurzer Zeit, ist jetzt wieder cleared. Die würde da reinpassen. Aber das machen sie nicht. Aber das würde ich eigentlich gerne sehen. Das fände ich eigentlich witzig.
Das finde ich auch eine gute Idee. Das finde ich auch witzig. Bin mir auch gar nicht so sicher, ob sie das nicht tun werden. Gerade weil Kit Wilson und The Miz wahrscheinlich auch sehr wenig Offensive haben werden da in dem Match und das auch nicht allzu lange dauern wird.
Ja.
Dass man vielleicht tatsächlich so ein Intergender-Match da mal macht.
Ja, und in WWE-Logik, Kit Wilson kannst du auch eine Frau schlagen lassen. Also, weil der so feminin dargestellt wird, das ist in dieser WWE, wir lassen die Männer die Frauen nicht schlagen, Logik, dribbelt man das so ein bisschen aus. Könnte ich mir vorstellen. Und das wäre auch, das allein schon, könnte ich mir vorstellen, warum WWE das machen würde, dass man fängt quasi mit The Miz und Danhausen an und dann ist klar, dass sozusagen Kit Wilson und Chelsea Green die beiden Frauen im Match sind. Das ist schon so eine Dynamik, die ich mir so WWE-mäßig richtig vorstellen könnte. Aber, also ich, keine Ahnung, das war jetzt so meine spontane Idee, aber umso mehr ich mir da jetzt Gedanken drüber mache, desto besser finde ich es eigentlich. Und ganz ehrlich, Chelsea Green, die würde da mega gut reinpassen. Also die wäre da humortechnisch, könnte die total mithalten und das würde ja vielleicht irgendwie auch dem jetzt ein bisschen helfen, dass Chelsea Green auch den Sprung jetzt weg von ihrer Slay-Gent-Geschichte zu irgendwie was Neuem schafft. Also fänd ich, umso mehr ich darüber nachdenke, umso besser finde ich es.
Überzeugt mich auch. Also aufgebaut ist ja eigentlich ganz klar John Cena als Mystery Partner, so
Ah.
wie die Fehde jetzt war. Also wird er
Ja.
natürlich nicht sein,
Ja.
aber vom ganzen Aufbau, wer war der dabei diesem WrestleMania-Segment dabei war? Sie sind jetzt die neuen besten Freunde.
Ja.
Also die Geschichte ist so geschrieben
Ja.
für John Cena, aber ist will er natürlich nicht. Er kommt, John Cena kommt nicht jetzt zurück und wenn er zurückkommt, dann nicht für ein Danhausen
Ja.
Tag Team Match.
Aber das könnte ja wirklich eigentlich die Brücke für R-Truth sein. Also gerade so als, weißt du, so Danhausen sagt hier, ich habe jetzt irgendwie, ich gehe zu Nick Aldis und sage, hey, ich habe mir was überlegt. Ich habe meinen besten Freund John Cena gefragt und der hat ja gesagt und dann kommt R-Truth und macht so den John Cena. Das, also das wäre irgendwie, das wäre eine Brücke, die man gehen könnte. Aber ich fände es nicht so gelungen wie Chelsea Green.
Zwei Möglichkeiten sehe ich vor allem. Also entweder halt so eine Comedy-Richtung, wie Chelsea Green oder auch R-Truth. Oder dass man die Monster-Richtung geht. Also Oberfemi jetzt nicht. Vielleicht. Ja, aber so klassisch, keine Ahnung, der zurückkehrende Bronson Reed, der jetzt Babyface wird und dafür gemacht wird. Also für Bronson Reed passt es wahrscheinlich genauso wenig wie für Oberfemi, aber so von der Struktur her. Braun Strowman verpflichtet man nochmal für einen Einmalauftritt oder ja, also konkret fällt mir da auch kein wirklich guter Name ein. Der Undertaker. Ja.
Ja. Der Undertaker wäre auch wieder mega witzig. Also der Undertaker wäre ja richtig cool. Vor allem auch, also weil die beiden ja theoretisch auch zueinander passen, also in ihrer so in ihrem Gimmick. Aber ja, also das wäre witzig. Nee, ja, ich verstehe schon, also dass man halt so ein Monster dann dagegen setzt, ja, dass wir erfahren nicht, wer es ist, bis Danhausen dann da quasi alleine steht und wir dann denken, okay, jetzt ist es ein Handicap-Match 2 gegen 1 und dann sagt Danhausen, na, ich hätte da doch noch eine Idee. Und dann kommt eben irgendwie so ein Typ wie Braun Strowman oder so raus.
Oder es ist, ertönt der Undertaker-Gong.
Ja.
Das würde auch die
Das ist ja
Arena
mega witzig. Ja.
zum Kochen bringen.
Ja, und dann muss man aber auch sagen, also dann ist es aber ein richtiges Highlight vom Backlash auch. Also dann ist hier nichts mit dünne Card wegen Comedy-Match, sondern dann ist ja aber wirklich am Beben. Nein, aber das wird nicht passieren. Also dann ist es eher noch Chelsea Green, würde ich denken.
Wir sollten das vielleicht auch jetzt unseren Hörern nicht so die ganz großen Flugideen ins Ohr setzen.
Ja,
Ja.
Erwartungsmanagement müssen wir jetzt betreiben.
Ach, The Rock, das ist das Match, in dem The Rock zurückkommt. Nichts mit Roman Reigns hier, The Rock will mit Danhausen antreten.
Ja, mit Sicherheit. Nein, am Ende ist so Akira Tozawa oder so. Ja, aber also ich bin gespannt, wer das jetzt wird. Mal gucken. Ich hoffe, sie machen was Cooles. Ich hätte nicht so Bock auf irgendwas. Also ich darf jetzt nicht so lame werden. Da müssen sie jetzt schon nochmal ein bisschen was reinwerfen. Irgendwas Überraschendes machen. Naja, mal gucken.
Also Jelly Roll würde ich übrigens ausschließen. Das
Ja.
nach dem Desaster da bei WrestleMania mit den ganzen Geschichten.
Ja.
Der wird dann nicht mehr da sein.
Ja, das glaube ich ihr auch nicht. Das denke ich auch nicht. Ich glaube, es hat sich auch überlebt. Also vielleicht war das mal die Idee, aber ich glaube auch, dass es das jetzt nicht mehr sein wird. Aber mir fällt jetzt wirklich auch sonst kaum jemand Gutes ein. Da gibt es noch so, Legend-Leute, die man da irgendwie noch reinstecken kann. Also Randy Orton, aber Jessica ist auch nicht
Genau,
gelungen.
vom Punk-Kick, ja, aber zum Ende von WrestleMania gegen Cody Rhodes. Jetzt ein paar.
Ja,
Ja.
nee.
Klassische Mick Foley-Rolle wäre das gewesen vor, naja, 10, 15 Jahren vielleicht noch. Weiß nicht, ob er das noch macht, aber klar, in seinem Shirt und zwei Stuhlschläge auf den Rücken von irgendwem geht vielleicht immer noch.
Nee, aber der war jetzt auch zu lange nicht da.
Ja, aber den erkennen immer noch die Leute.
Ja, das schon, aber das wäre jetzt auch so eine Rückkehr, die sprengt ein bisschen auch das Match. Also auch schon diesen Comedy-Charakter sprengt das auch so ein bisschen. Nee, also umso mehr ich darüber nachdenke, also mein Tipp ist Chelsea Green und Danhausen gegen The Miz und Kid Wilson.
Möglich wär's. Ja, ein Match haben wir jetzt kaum gestreift. Das ist hier das Match um den Lebkuchenmann. Trick Williams und Sami Zayn treten nach WrestleMania nochmal an, in einer etwas bizarren Fehde, die sich jetzt um den Lebkuchenmann dreht, den Sami Zayn Also erst hat sich Sami Zayn als Lebkuchenmann verkleidet, um Trick Williams anzugreifen. Und dann hat er einen, ja, Mannequin Lebkuchenmann verprügelt. Und jetzt beim nächsten SmackDown gibt es das Begräbnis des Gingerbread Man. Und also so ganz verstehe ich es nicht, was.
Ja.
Also was ist da die Idee, Helena? Du erklärst mir jetzt, ja, was hat sich da jemand gedacht?
Ja.
Warum machen wir das?
Ich weiß es nicht. Also ich suche die Metapher und ich finde sie nicht. Also erst dachte ich, okay, das ist jetzt, also als ich bin noch mitgegangen bis zu dem Moment, in dem, also bis nach dem Moment, als Sami Zayn den diese Figur kaputt gemacht hat und kaputtgeschlagen hat. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt so sein alter Ego. Das ist jetzt so Sami Zayn, also der gute, nette Lebkuchenmann Sami Zayn, den er da jetzt kaputt schlägt und jetzt sagt, hier, es ist jetzt vorbei mit der guten Persönlichkeit und jetzt ist es wirklich der Heel-Turn und so, ihr könnt mich jetzt alle mal und ich zerfetze jetzt hier meinen guten Charakter vor euch, weil ihr alle so blöd seid. Bis dahin bin ich noch mitgegangen, ja, und dachte, okay, bisschen plakativ, aber kann man es schon machen. Ist halt Wrestling. Jetzt aber diese, also, aber alles, was danach kam, ja, mit schon hier Trick Williams Bestürzung, die hat, ist er nochmal reingerast, hat nochmal zur Hilfe gekommen. Dann diese Geschichte mit diesem Medical Stuff und dann diesem Chirurgen, der dann sagt, er hat es nicht geschafft. Und dann schon die ganze Folge, die wir gesehen haben, diese Menschen, die dann so mit Grabesstimme gesagt haben, ja, der Lebkuchenmann, er hat es leider, wir trauern um ihn, rest in pieces und so. Ja, also das, was, na, also ja, es ist irgendwie der Witz, verstehe ich schon, aber ich finde, ich verstehe die Logik jetzt da nicht mehr. Weil, also in meiner Analogie, die ich mir da überlegt hatte, dass Sami Zayn jetzt da sein alter Ego kaputt schlägt, das dürfte ja jetzt nicht diese Bestürzung auslösen und da dürften ja jetzt keine Beerdigungen sozusagen für veranstaltet werden. Und vor allem ohne, dass Sami Zayn da auch irgendwie beteiligt ist, sondern dass der jetzt quasi nur derjenige ist, der da das nicht checkt, warum jetzt hier der Lebkuchenmann so betrauert wird und alle anderen sind des Todes bestürzt. Das passt da überhaupt nicht mehr zu. Das heißt, ich glaube, die haben bis zu dem Moment, haben sie diese Analogie gehabt oder hatten sie irgendwie eine Vision und danach haben sie gedacht, ah, ist ja witzig. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das jetzt nochmal 2 Folgen weiter, weil das ist der Brüller und die Leute finden es bestimmt mega gut. Und vielleicht können wir dann mehr darüber hinwegtauschen, dass wir noch keine neue Fehde für Trick Williams für Backlash haben, damit wir nochmal Sami Zayn machen können und damit die Leute nicht so buhen, weil sie jetzt mit dem Lebkuchenmann beschäftigt sind. I don't know. Also passt mir nicht, stehe ich nicht. Lebkuchenmann, bis zu dem Moment, in dem er kaputtgehauen wurde, würde ich sagen, okay, kann man mitarbeiten. Aber jetzt, ja, warum muss ich mir jetzt noch meine Beerdigung angucken von denen? Das ist also, warum, also was betrauere ich denn? Also es gefällt mir alles überhaupt nicht und mir gefällt auch das Match selbst nicht. Ich finde, also wie du eben gesagt hast, das Sami Zayn gegen Trick Williams Match war wirklich das letzte Match der WrestleMania Card, dass ich bei Backlash jetzt nochmal aufgerollt sehen musste. Das war wirklich nicht nötig. Es war auch, ich dachte auch, sie haben es kapiert bei WrestleMania. Ich dachte auch, sie sind da halt groß reingestartet. Sie dachten, sie machen jetzt so einen monumentalen Auftritt für Sami Zayn, den Recken, und dann nochmal für Trick Williams, der jetzt da gekrönt wird. Und dann ist es so schief gegangen, weil die Leute Sami Zayn nicht mehr mögen und das nicht verziehen haben, dass er da gegen Carmelo Hayes erst und dann gegen Trick Williams halt da angetreten ist. Und dann dachte ich, okay, sie haben es jetzt bei WrestleMania, sie haben es gecheckt, sie haben es zusammengekürzt, sie haben nur Trick Williams halt die Bühne gegeben, vor allem mit dem Entrance, und haben dann das in 7 Minuten abgehandelt und dann war es fertig. Und ich dachte, okay, sie haben gecheckt, dass es einfach nicht geklappt hat, dass es hier unvorhergesehen einfach Katastrophe war und dass wir es damit beenden. Dass man es jetzt aber nochmal fortführt bei Backlash, also warum denn? Verstehe ich gar nicht. Und also ich glaube, es glaubt doch jetzt, denke ich, auch niemand, dass Sami Zayn das gewinnt. Also vielleicht jetzt mit dem Heel-Turn müsste er es theoretisch gewinnen, aber das macht man doch jetzt nicht, dass man jetzt Trick Williams 2 Wochen nach WrestleMania, wo der jetzt so over ist und so gehypt ist und halt so begeistert sind, dass der jetzt endlich Champion ist, dass man den Titel jetzt wieder nimmt. Also ich verstehe das alles nicht. Kann man aus meiner Sicht einfach streichen, diese Geschichte.
Ich verstehe auch nicht, warum WWE da jetzt offensichtlich nochmal die Notwendigkeit gesehen hat, da nochmal so diesen offiziellen Turn auch im TV nochmal allen zu zeigen. Also ich fand auch, so wie das WrestleMania-Match gelaufen ist, wo Sami Zayn ja auch in der Heel-Rolle da gewrestelt hat, ja, da hätte man auch einfach so weitermachen können und ja, sagen, jetzt Trick Williams ist jetzt the Babyface und Sami Zayn ist jetzt Heel. Und ja, muss man auch nicht mehr miteinander machen. Weil, wie du sagst, ja, der nächste Sieg von Trick Williams über Sami Zayn ist nicht mehr so viel wert wie der bei WrestleMania. Und jetzt wieder, also ich hoffe nicht, dass sie jetzt sagen, jetzt muss Sami Zayn sich den Titel zurückholen und dann brauchen wir irgendwann die Trilogie, die das abschließt. Und was du auch gesagt hast, diese Albernheit passt auch nicht zu der Geschichte, weil, also, das ist eine ernste Angelegenheit, auch für Sami Zayn. Also, es ist auch ein bisschen verständlich, so, wenn man, er hat, ja, so, also kann man vielleicht nachvollziehen. Er hat immer das Richtige gemacht und, ne, immer hier, ja, alles ganz clean gemacht und, ja, und trotzdem irgendwie, ja, das Karma der Welt hat sich irgendwie gegen ihn verschworen. Und das ist irgendwie unfair und ja, irgendwann ja, bricht da diese bricht die Frustration da durch. Ja, aber dann halt so einen Lebkuchenmann zu verprügeln und weiß ich nicht. Und vor allem auch verstehe ich halt auch nicht, gerade Richtung Backlash jetzt, da haben wir halt auch schon dieses andere Comedy-Match drin. Also ob das auch albern ist in einer gewissen Art und Weise und das ist jetzt so das zweite Match, das in diese Richtung geht. Und also das ist auch halt auch nicht die Richtung, in die man jetzt Trick, also weder Sami Zayn noch Trick Williams wollen jetzt in diese Richtung. Also Sami Zayn ist verbittert und so ein bisschen die Geschichte, die man mit John Cena letztes Jahr versucht hat, die aber mit Sami Zayn jetzt besser funktioniert. Weil der hat wirklich nichts falsch gemacht und irgendwann haben die Fans angefangen, ihn auszubuhen. Und das ist jetzt nicht 15 Jahre her. Wie bei John Cena. Und aber Trick Williams ist halt auch der, ja, so der Glamour-Star vom roten Teppich und so. Und halt auch nicht der, der sich irgendwie mit, ja, Lebkuchenmann-Geschichten beschäftigt. Also ganz, ganz merkwürdig.
Ich finde es auch, weil es nämlich, wie du sagst, es ist so eine organische Entwicklung jetzt gewesen, dass Sami Zayn jetzt in den Heel-Turn rutscht und auch, dass Trick Williams jetzt irgendwie das Babyface geworden ist. Das war organisch und das ist überhaupt nicht aus dem herausgekommen, wie die sich verhalten haben, sondern eigentlich aus dem Drumherum und aus den Reaktionen entstanden. Und das doch optimal. Also das ist doch wunderbar, dass man sagt, hier, das ist irgendwie ein authentischer Turn von beiden. Und ich brauchte das jetzt mit diesem Lebkuchenmann auch nicht. Und wie du, das hast du auch richtig gesagt. Also Trick Williams, das passt auch nicht zu dessen Figur, dass der jetzt so empathisch mit so einem Lebkuchenmann ist. Das passt nicht. Das passt für alle irgendwie nicht. Also, was haben die überhaupt mit diesem Lebkuchendingens? Also, weiß nicht. Vor allem die isst man doch auch eigentlich. Naja. Komisch. Mich erinnert das ein bisschen, aber nochmal in einer anderen Form, an eigentlich diesen The New Day Heel Turn vor 1,5 Jahren, einem Jahr, I don't know, irgendwie so. Was der an sich gut funktioniert hat, weil die dann angefangen haben, da über Big E irgendwie schlecht zu sprechen und so. Und das hat an sich gut funktioniert. Und die Fans sind ja wirklich übergerutscht und haben wirklich gesagt, boah, ihr seid jetzt richtig böse. Und der Heel-Turn hat eigentlich gut funktioniert. Und dann haben sie es aber so irgendwie so albern in die Länge gezogen und auch so albern Irgendwie, dass dann sogar irgendwie die Mutter von Kofi Kingston oder so gesagt hat, ja, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Und dass dann irgendwie alle in der Umkleide sich umgedreht haben, als sie gekommen sind und so. Und das haben die irgendwie über Wochen gezogen, dass auch wirklich jeder verstanden hat, dass sie jetzt Heels sind. Aber es war gar nicht nötig, weil es hatte schon jeder verstanden, dass sie jetzt Heels sind. Und jetzt sind sie weg. Um da hier die Brücke dann quasi zu unseren Releases zu schlagen. Aber davon unabhängig, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, davon unabhängig erinnert mich das so ein bisschen daran, weil eigentlich haben wir schon geschafft, dass wir den Turn haben, dass alle Fans dabei sind, dass alle sagen, yes, Trick William ist der Beste und hier Sami Zayn ist so ein blöder Typ. Also du hast den Turn organisch schon total gut hingekriegt, mega gut. Und du musst es jetzt nicht noch Wochen, davon gehe ich nämlich aus, Wochen jetzt irgendwie so rüberziehen mit so einer, weiß ich nicht, Fake-Trauer-Geschichte, nur um irgendwie nochmal zu zementieren, wie jetzt hier Gut und Böse verlagert sind. Und dann verstehe ich das aber, wie gesagt, auch nicht in der Symbolik. Also ich verstehe, also das ist ein ganz. Also meiner Sicht, das ist eine schlecht gemachte Symbolik, die da irgendwie auch reingelegt haben. Da hättest du schon noch, wenn du das unbedingt zementieren musst, dir irgendwie was anderes überlegen können oder was irgendwie anders aufbauen, weil es hinkt auch auf der Metaebene, wenn du dir die anguckst. Es hinkt auf der Normalebene und es hinkt auf der Metaebene. Und das finde ich halt irgendwie nicht gut. Und gerade für so eine Backlash-Geschichte, die ich eh nicht brauche, also bin ich nicht begeistert von.
Du hast es angesprochen. The New Day sind die großen Namen, die jetzt auch in der vergangenen Woche bei WWE gegangen sind. Formal nicht entlassen, de facto mehr oder minder schon. Also TKO hat ihnen nur gesagt, wir würden gerne euren Vertrag restrukturieren. Was ja auch so Corporate-Sprech ist für, wir würden euch gerne weniger Geld bezahlen. Ja, und dann hat The New Day gesagt, nee, machen wir nicht. Und ja, wir würden dann gern hier WWE verlassen. Aber natürlich weiß man dann auch, man kommt dann nur seiner Entlassung zuvor.
Ja, also ich verstehe es, wenn ich mir die letzten Monate von The New Day angucke und finde es aber schon ein bisschen schade und auch so ein bisschen unwürdig für das, was The New Day mal war und das, was vor allem auch Kofi Kingston ja auch mal war. Und eigentlich hättest du mit dem auch, also den hättest du auch was Größeres machen können. Also auch wenn du jetzt sagst, du hörst quasi auf mit denen. Also für Kofi Kingston, keine Ahnung, den hätte man auch bei Backlash gegen Gunther in ein Retirement-Match schicken können, so ungefähr. Das wäre in Ordnung gewesen in der Größe. Und dafür finde ich es jetzt ein bisschen schade und ein bisschen unspektakulär. Aber man muss halt auch sagen, also dass The New Day jetzt weg ist, das reißt jetzt kein Loch in die Tag-Team-Geschichten. Weil die halt die letzten Monate schon kaum mehr stattgefunden haben. Was ich schade finde, weil eigentlich finde ich, hätte man da auch mehr draus machen können. Und eben gerade mit dem Heel-Turn vor eben 1,5 Jahren oder so, das war eine gute Geschichte, aus der man, die auch Momentum entfacht hat, aus der man eine kurze Zeit was gemacht hat und dann hat man sie irgendwie zu Tode getreten. Und dann sind die halt in diesem allgemeinen, wir ignorieren die Tag-Team-Division-Geschichte untergegangen. Und haben sich da auch nicht mehr von erholt. Und das liegt aber am Booking, nicht an The New Day, weil eigentlich, glaube ich, konnten die das schon zeigen und sie haben es ja auch in der Vergangenheit gezeigt. Deshalb finde ich es jetzt so ein bisschen unwürdig für das, was mal war und bin aber jetzt nicht der Meinung, dass wir da einen riesen Verlust für je das jetzt erleiden.
Ja, da wurde, also der hat ja praktisch nichts gemacht, jetzt seit einem Jahr. Also wir stehen manchmal irgendwo im Backstage rum und sagen da vielleicht kurz was, aber also ich kann hier jetzt seit der letzten WrestleMania vor einem Jahr kein einziges New Day Match mehr nennen, an das ich mich irgendwie erinnere. Und ja, also insoweit auch ne, von natürlich von den Finanzleuten verständlich zu sagen, wir haben da Leute, die sind sicherlich relativ gut bezahlt und die machen nichts. Was ist denn da los? Und aber natürlich auch verständlich, dass The New Day da jetzt sagt, nee, also jetzt für die Hälfte oder ein Drittel von dem, was wir ja wohl noch jetzt letztes Jahr vereinbart haben, müssen wir jetzt auch nicht machen, sondern da ist man weg. Und ja, vielleicht auch ganz gut, also beide, Kofi Kingston, Xavier Woods sind ja noch nicht so alt und ja, wenn man jetzt ein, zwei Jahre wartet, dann kann man sie wieder so Bella Twins mäßig als, ja, so ein bisschen als Nostalgia-Act wieder zurückbringen, ja, ohne dass sie dann auch schon total, ja, aus ihrer, aus allem rausgewachsen sind, was sie physisch können. Und es ist diese komische Tag-Team-Vernachlässigung von WWE, wo sie ja auch so 9 Monate oder so bei SmackDown, zwischen der Verpflichtung der Motor City Machine Guns und SummerSlam ja bei SmackDown auch ganz stark darauf gesetzt haben. Und dann beim SummerSlam ja auch dieses Tables, Ladders und Chairs Match hatten, das ja auch sehr gut angekommen ist. Und danach haben wir wieder damit aufgehört. Und also, glaube ich, auch Pech für The New Day, dass sie dann bei ihrem Heel-Turn da immer noch bei Raw waren, bei SmackDown, hätten sie da sicherlich auch gut mitmischen können. Ach, schade. Also, wie so häufig bei WWE in letzter Zeit, so, na, wenn man sich den einzelnen Schritt anguckt, irgendwie verständlich, aber wenn man ein bisschen ja, weiter drauf guckt, auch da wieder viel verschwendetes Potenzial. Weil kein letzter Run für The New Day, ja, niemand, der sie irgendwie ja, besiegt, ist eigentlich der Klassiker. Ja, wenn man jemanden hat, die so deren Name was wert ist, dann steckt man sie in eine Fehde gegen irgendjemand, der bleibt und der gewinnt dann. Ja, also wie jetzt Obafemi gegen Brock Lesnar. Aber so einfach, ja, irgendwann kaum noch aufgetaucht und dann einfach entlassen. Also auch schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, finde ich, also ich finde es eben in der Tat auch ein bisschen schade, einfach um die beiden, hätte man irgendwie mehr draus machen können, wie bei so vielen. Aber ich finde, das ist, ich sag auch die Tag Team Division, also weil du es auch gesagt hast, wir haben jetzt den New Day verloren und wir haben jetzt auch Motor City Machine Guns verloren. Und ich finde, das waren schon zwei wesentliche Tag Teams irgendwie in der gesamten Tag Team Division, die halt auch wirkliche Tag Teams waren. Und nicht einfach irgendwie zwei Einzelkämpfer, die halt zusammen kämpfen. Das verspricht jetzt, finde ich, auch nicht viel für die Zukunft der Tag Team Division, dass wir da jetzt so ein Tabula Rasa irgendwie auch erleben und ja gleichzeitig keine neuen Tag Teams nachkommen. Also gut, wir haben die Usos revivaled vor ein paar Monaten, aber in Wahrheit, die kämpfen ja auch nicht in der Tag Team Division. Also da dachte ich, okay, vielleicht geht es jetzt in die Richtung, dass sie die Tag Team Division wieder ein bisschen aufbauen. Aber das machen sie ja nicht, sondern die sind ja jetzt eigentlich wieder abgebogen, wieder in die Einzelkämpferschiene von Roman und Jacob und all dem. Aber sie könnten eigentlich viel mehr in der Tag Team Division halt auch wieder wirken. Aber wenn wir da die Teams rausnehmen, dann gibt es da halt auch wieder wenig Möglichkeiten, wie man da irgendwie Spannung reinbringen kann. Deshalb, also ich bin nicht besonders optimistisch, was die Zukunft der Tag Team Division bei WWE angeht.
Ich bin auch sehr wenig optimistisch. Glaube, wenn man was macht, wäre es vielleicht wieder Zeit, die Tag-Team-Gürtel wieder zu vereinigen, wie es auch bei der langen Usos-Regentschaft dann einige Zeit war. Denn wenn man nur sehr wenig Tag-Team macht und auch nur 5 Tag-Teams hat insgesamt, dann braucht man da auch nicht 2 Sets. Tag-Team-Titel und wenn man sich jetzt auch anschaut, Logan Paul und Austin Theory auf der einen Seite und Damien Priest, R-Truth auf der anderen Seite, also keiner von denen nützt den Tag-Team-Titeln was und die Tag-Team-Titel nützen auch keinem von denen was, dass man jetzt sagt, oh ja, das wertet Austin Theory ja total auf oder Damien Priest.
Ja, und ich finde, bei den Frauen funktioniert das ganz gut, dass man einen Tag-Team-Titel hat und dass der auch so ein bisschen durch die Shows auch miteinander verbindet und so ein bisschen hin und her swapped und dass wir dann da auch irgendwie Raw Stars bei SmackDown sehen und umgekehrt, weil die halt gerade um diesen einen Tag-Team-Titel kämpfen. Und es sind ja eh insgesamt relativ viele Titel. Darüber haben wir auch schon in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder gesprochen. Es sind eigentlich zu viele. Also zumindest zu viele für die Screentime, die sie bereit sind, diesen Titeln auch zu geben. Und deshalb fände ich so eine Vereinigung von den beiden Tag-Team-Titeln eigentlich ganz gut. Also so wie es bei den Frauen ja auch schon ist und auch funktioniert.
Ja, Thema viele Titel. Ja, ein Titelwechsel gab es auch beim SmackDown nach WrestleMania. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ja.
Tiffany Stratton hat wieder Gold, diesmal aber nicht das große, sondern den etwas kleineren US-Titel. Hat da Julia besiegt. Was denkst du?
Ja, super ist das. Sehr schön. Freut mich. Julia, war Zeit, dass sie den Titel wieder verliert. Tiffy, war Zeit, dass sie den Titel gewinnt. Und ich finde, dass dieser US-Titel auch zu Tiffy passt. Also klar, es ist so ein bisschen ein Downgrade im Vergleich zu dem, was sie hatte und womit sie reingestartet ist. Aber darüber beschwere ich mich ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile, dass ich finde, dass diese gerade neueren Frauen, was sie jetzt nicht mehr ist, aber damals war, zu hoch eingruppiert werden, wenn sie reinkommen und eigentlich zu schnell, zu sehr auf die großen Titel gehen. Und deshalb fand ich es ja auch eine gute Sache, dass wir kleinere Titel auch in der Women's Division einbauen. Auch wenn es dadurch ziemlich viele geworden sind. Aber eigentlich finde ich es richtig, dass wir auch in der Women's Division mal so eine Abstufung bauen. Von es gibt Top-Level und dann gibt es halt so A, B, C, D. Und ja, diese Stufen, die waren für mich in den letzten Jahren nicht so richtig erkennbar. Und gerade eben diese Frauen, die gerade aus NXT hochgekommen sind, sind dann irgendwie von null auf Top-Level sofort eingestiegen und haben es aber dann teilweise halt auch nicht geschafft, das dann zu halten. Und also teilweise wrestlerisch nicht zu halten, aber bei Tiffy eher, ich würde sagen, in den Fäden halt irgendwie nicht zu halten, weil sie dafür vielleicht auch noch nicht weit genug entwickelt war. Auch ihr Charakter vor allem noch nicht weit genug entwickelt war. Deshalb finde ich eigentlich diesen US-Title, wenn man den so auf Papier betrachtet, genau die richtige Stufe für so eine Tiffany Stratton, nämlich eben so knapp unter dem Top-Level. Und ich hoffe, dass so wie die Titel jetzt auch aufgebaut sind, nämlich mit Rhea und Liv wirklich an sagen, der Spitze in der Top-Level-Ebene und dann in der zweiten Ebene Tiffy und Becky, sagt Gerhard, guckt skeptisch, weil er findet, Becky sollte eigentlich in der Top-Level-Ebene mitspielen. Aber mir gefällt diese Pyramide jetzt eigentlich gerade ganz gut, weil wir wirklich alle Titel auf einem hohen Niveau haben. Und wir da so ein bisschen anfangen können, Stufen reinzubauen, indem wir halt dann auch so eine sehr gute Midcard überhaupt mal bauen können, wenn die nämlich dann nicht um den Titel gegen Julia kämpfen, sondern gegen Tiffy und nicht gegen Lyra, sondern gegen Becky. Und dadurch, hoffe ich, haben wir so ein bisschen den Effekt, dass wir diese Stufen in die Tag Team Division einbauen. Das wäre meine Vision für diesen US-Title jetzt unter Tiffy und ich hoffe, dass wir den jetzt mal ein bisschen mit Leben füllen auch.
Kann ich nachvollziehen. Bin mir nicht sicher mit den konkreten Namen, die du da sagst. Also Becky ist nun nicht Tiffany Stratton und Lyra ist nun auch nicht Julia.
Ja.
Da würde ich schon sagen. Aber ja, tatsächlich, das ist auch so ein bisschen die Idee der alten, also Ende der 90er Jahre, die WCW häufig mit ihrem, also damals Männer, US-Titel auch hatte. Ja, wo die auch ja, tatsächliche Stars den dann hatten und nicht so als Midcard-Titel, ja, wo man dann den Titel eher so hat, weil man ein bisschen wie es jetzt bei den Männern ist mit dem Intercontinental und dem US-Titel, ja, dass man den Titel hat, so als Zeichen, dass man eigentlich mit den großen Jungs halt auch nicht mithalten könnte. Ja, also ich glaube, also Becky ist dafür auch nicht die Richtige,
Ja.
ja, weil dafür ist sie eigentlich ein zu großer Star auch. Aber ich glaube auch, ja, Tiffany Stratton, das passt auch. Tiffany Stratton ist auch, ja, also hat es nicht geschafft, sich auf dem Niveau zu etablieren. Und finde ich da auch ganz okay. Bisschen merkwürdig finde ich das immer noch mit Julia.
Ja.
Ja, also mit viel Tamtam ja auch hochgebracht. Dann da den US-Titel gewonnen. dann da nichts passiert, den Titel wieder verloren
Ja.
und dann den Titel nochmal gewonnen und da haben wir immer noch nichts mit ihr gemacht. Und jetzt hat sie den Titel wieder verloren und Darren hatte jetzt 250 Tage den Titel oder so mit 2,5 Titelverteidigungen. Ja, davon irgendwie zwei davon hat sie verloren. Also schon sehr, sehr merkwürdig und halt auch, also auch da wieder ja, kein Plan, der weiterreicht, so als bis zum nächsten SmackDown. Dass man halt nicht sagt, okay, da haben wir jetzt jemanden und jetzt geben wir dem einen Titel und ja, da müssen wir auch irgendwas mitmachen.
Ja, sehe ich total genauso. Also Julia habe ich auch nicht verstanden. Und also für Julia war sogar der US-Title zu hoch. Also ich finde das, ich schiebe ja immer vieles gerne aufs Booking und sage, es sind nicht die Wrestlerinnen und Wrestler, sondern es ist das Booking. Das stimmt für Julia auch schon so ein bisschen, weil sie hatte auch nicht die Möglichkeit, sich wirklich groß zu positionieren. Aber ich finde, in den Momenten, in denen sie die Möglichkeit hatte, hat sie es auch nicht gezeigt. Also ich finde, sie war auch. Sie ist einfach in den Promos wirklich nicht so richtig gut, was bestimmt auch an der Sprachbarriere liegt. Und dann hat sie ja Kiana James quasi an die Seite bekommen, die so ein bisschen den Paul Heyman für sie macht. Aber das hat alles auf so einer, auf so einem absoluten Low-Budget-Version von Paul Heyman. Und deshalb hat es halt dann auch wieder nicht gezogen. Und Julia hat aber auch nicht, Julia ist aber halt dann auch nicht Brock Lesnar, um dann mal irgendwie in der Analogie zu bleiben, die irgendwie allein durch pure Präsenz und in die Kamera schauen und auf der Bühne stehen, das irgendwie kompensieren würde, dass sie nicht gut am Mikro ist, sondern die ist einfach wirklich sehr, sehr blass geblieben. Und das, ich verstehe nicht, warum wir dann nochmal den Run mit ihr gemacht haben. Vielleicht jetzt im Nachhinein einfach nur, um die Brücke zu sein, damit Tiffy halt eine gute, also eine gute Gegnerin ist relativ, nein, aber halt eine Gegnerin bekommt, gegen die man irgendwie problemlos gewinnen kann, ohne dass es jetzt irgendjemandem irgendwie schadet. Das hoffe ich, dass das jetzt Julias Funktion in der zweiten oder dritten Regentschaft war, also in der letzten Regentschaft war. Aber jetzt ist ja angekündigt, dass Tiffy ihr Titel jetzt wieder gegen Kiana James verteidigt, was jetzt auch nicht sein muss. Also das Einzige, was ich akzeptieren würde, ist, dass Kiana James jetzt nochmal das Fischfutter ist, damit Tiffy da jetzt da in die Höhe schießen kann und jetzt wirklich sagen kann, ich lasse euch alle hinter mich, weil ihr seid Fischfutter für mich. Das würde ich ja noch akzeptieren, aber eigentlich finde ich, dass Tiffy jetzt diese Ebene einfach verlassen muss und sich jetzt wirklich an diese Position eben knapp unter dem Top-Level positionieren muss mit diesem Titel. Und da ist das Feld auch breit und da sind auch Leute, gegen die man da kämpfen kann. Und da muss sich dieser Titel bewegen. Und dann kann so eine Julia oder so eine Kiana James oder weiß ich nicht, kann da drunter einfach ohne Titel funktionieren, so wie es bei den Männern ja auch ist.
Verstehe ich, würde ich aber trotzdem anders sehen. Ich denke, gerade wenn man, also in einer relativ kleinen Kader, wie es bei den Frauen ja ist, mit, keine Ahnung, 15 bis 20 vielleicht, bei SmackDown, wenn man alle mitzählt. Ich bin da Verfechter, ja, dass man auch gerade die Zweittitel, dass man die regelmäßig verteidigt. Also früher galt mal so die 30-Tage-Regel. Dass man einen Titel innerhalb von 30 Tagen mindestens einmal verteidigen muss. Ich halte das ja, gerade für diese US- und Intercontinental-Titel als so als Anhaltspunkt zumindest für eine gute Idee. Und ja, man darf auch dann diesen Titel gegen Kiana James verteidigen und ja, kann dann auch mal das größere Match, ja, das dann bei Saturday Night's Main Event oder so mal das US-Titel-Match dann gegen Alexa Bliss oder so machen.
Ja.
Also das ist, finde ich, also man darf auch, ja, also gerade so ein Zweittitel darf man auch gegen Leute verteidigen, finde ich, die, wo man sagt, ja, also die haben jetzt nicht so unendlich viel geleistet dafür, aber da kriegt man halt auch mal die Chance, so einmal im Jahr. Ja, sozusagen so ein goldenes Ticket.
Ja. Also, ich glaube, mir gefällt das Gesamtgefüge nicht. Weißt du, ich glaube, Also, ich habe mich letzte Woche über JC Jane aufgeregt. Ich rege mich weiterhin über JC Jane auf. Weil die gehen jetzt in ein Match für ihr Fated Influence. Ich weiß die Namen von den anderen beiden gar nicht. JC Jane und die anderen beiden gehen jetzt in ein Match mit Rhea, Charlotte Flair und Alexa Bliss. So, das sind also die größten Namen, die du jetzt bei SmackDown gerade findest. Die steckst du jetzt in ein Match mit JC Jane und den anderen beiden. So, da bewegt sich gerade das Top-Level. Und wir haben gleichzeitig Tiffy, die jetzt gegen Kiana James schon wieder ihren Titel verteidigt. Also, warum nicht Tiffy gegen JC Jane, wenn die jetzt hier gerade die aufstrebende Kraft ist? Also, warum nicht? Also, die kannst du doch da wunderbar reinstecken, also eben unter Top-Level, wenn du nämlich diesen Titel als diesen begreifst. Wenn du sagst, der ist nicht einfach nur irgendwie Zeitfüller, sondern der ist halt wirklich auch das, was irgendwie das obere Ende der Midcard definiert, ist dieser Titel. Dann kannst du da JC Jane wunderbar reinsetzen und sagen, okay, es ist ein toller Boost und weiß ich nicht was. Die anderen beiden, die da auch dabei sind, kannst du vergessen. Aber das ist, finde ich, das wäre so ein Match, würde ich sagen, geht. Und ich würde auch sagen, es geht, wenn wir Rhea gegen, keine Ahnung, Charlotte haben, was sich gerade auf dem Top-Level bewegt. Ist jetzt nicht realistisch mit den Konstellationen, aber so einfach um die Namen in den Raum zu werfen. Wenn das das Top-Level ist, wo gekämpft wird, und dann haben wir quasi drunter die Midcard, und dann kannst du mal ein Match machen, in dem du Tiffany Stratton gegen Kiana James hast, um Kiana James halt auch so ein bisschen in die Midcard mit reinzuholen. Aber dieses völlig über die Levelgrenzen hinweg irgendwelche Fäden haben, die ewig laufen, niemanden wirklich nutzen, weil so eine JC Jane zu hoch eingruppiert ist, weil so eine Kiana James zu hoch eingruppiert ist, weil eine Tiffy zu niedrig eingruppiert ist und Rhea, Charlotte und Alexa eigentlich auch zu niedrig eingruppiert sind. Das finde ich halt, da ist so eine wahnsinnige Imbalance drin in dieser Women's Division, die mir schon seit Wochen aufstoßt. Und ich finde die jetzt halt in dieser Konstellation eigentlich genau wieder drin. Und dann hast du das auf der anderen Seite das Thema mit Becky Lynch, was du angesprochen hast, die eigentlich auch zu niedrig eingruppiert ist in diesem Titel. Ich finde es jetzt okay. Ich finde, man kann es jetzt noch einmal machen. Man kann sie gegen größeren Namen oder so nochmal antreten lassen. Geht. Aber im Prinzip ist sie auch zu niedrig eingruppiert. Und die einzige, die jetzt gerade passt in ihrer Position, ist Liv Morgan. Aber alles andere ist eigentlich, folgt den Stufen, die diese Division haben müsste, nicht. Und das missfällt mir.
Man möchte erstmal anmerken, dass du dich letzte Woche enorm darüber echauffiert hast, dass JC Jane so ein ja, kompetitives Match gegen Rhea Ripley hatte, das dann in einem No Contest geendet hat,
Ja.
aber jetzt kein Wort dazu verloren hast, dass beim SmackDown danach JC Jane einen Pinfall-Sieg gegen Charlotte Flair eingefahren hat.
Das regt mich genauso auf. Das regt mich genauso auf. Das geht nämlich, das geht gar nicht. Ja, es geht gar nicht. Wenn Charlotte Flair ist die Nummer 2 nach Rhea im Moment. Aber das geht nicht, dass JC Jane da reinkommt und erstmal Charlotte Flair pinnt. Aber ich habe jetzt schon das Produkt bewertet daraus, nämlich dass wir jetzt Rhea und Charlotte und Alexa gegen JC Jane und die anderen beiden haben. Aber du hast völlig recht. Danke, dass du mich an dieses Thema erinnert hast. Darüber rege ich mich in der Tat nämlich auch, weil das Ursprungsproblem war nämlich, dass JC Jane Charlotte Flair besiegt hat, was nicht geht eigentlich. So, okay, habe ich mich jetzt drüber aufgeregt.
Okay. Prinzipiell bin ich da bei dir. JC Jane, Fatal Influence, bin ich nicht so negativ eingestellt wie du. Also die Frauendivision hat da ein entsprechendes Problem. Glaube ich auch, dass es da so wild durcheinander geht. Was auch dazu führt, dass dass keine so richtig großen WrestleMania Main Event
Ja.
Level Matches da stattfinden.
Ja.
Die es halt bei den Männern auch deswegen gibt, weil halt CM Punk und Roman Reigns und Cody Rhodes und Randy Orton und Seth Rollins und so halt über Jahre da auch entsprechend geschützt werden. Und dann entsprechend, wenn sie gegeneinander antreten, auch die ganz großen Matches sind. Manchmal kann man aber auch neue Leute reinbringen und direkt ja, auch mit den Spitzenleuten messen lassen. Man muss da nicht jeden von unten einsteigen lassen. Und ich finde, was Fatal Influence da in den ersten beiden Wochen hatte, das hat soweit funktioniert. Ja, das kann man machen. Ja, und halt so ja, ein bisschen wie Obafemi, ja, halt auch oben eingestiegen ist. Oder wenn wir an eine Gruppierung denken, The Shield damals, die sich auch direkt mit den Top-Leuten da angelegt hat und da auch gut ausgesehen hat. Also das kann man schon machen. Aber das wäre auch, andererseits ist halt auch das Problem, dadurch, dass man das nicht so konsequent macht und dass zum Beispiel halt auch Charlotte Flair nicht so geschützt ist, war jetzt halt auch der Sieg nicht so schockierend, ne, von JC Jane. Weil normalerweise sollte es halt so sein, Charlotte verliert nicht bei SmackDown. Ja, genauso wie, ja, also Roman Reigns wrestelt gar nicht bei den TV-Shows, aber wann hat CM Punk sein letztes Singles-Match verloren dabei bei SmackDown oder Cody Rhodes oder Randy Orton? Ja. Also ein Dreiviertelmal im Jahr oder so, das ist wahrscheinlich im Schnitt vor. Also ich glaube an Fatal Influence im Moment und an JC Jane von dem, was sie da gezeigt haben. Kann man auch machen dagegen gegen dieses Top-Trio. Aber ja, wäre auch überzeugter von allem, wenn es nicht immer ja, so wäre, dass es so viele Leute gäbe, die da mit den Topstars da auf einer Ebene präsentiert werden.
Ja, das sehe ich auch so. Also wir haben das ja jetzt parallel auch gehabt mit Cody Rhodes und Ricky Saints. Heißt der Ricky Saints? Ich glaube schon.
Ja, ist Ricky Saints, ja.
Genau, also es ist eher ähnliches Prinzip. Gerade er ist sozusagen neu dabei. Steigt nicht unten ein, sondern steigt wirklich ganz oben ein. Aber verliert halt dann auch deutlich. Also oder verliert halt dann auch, also deutlich würde ich nicht sagen, klar. Also es ist klar, dass Ricky Saints nicht auf einer Ebene ist mit Cody Rhodes. Und das kannst du machen, ja. Du kannst den, also ist ja quasi egal, ob du den von unten dich hocharbeiten lässt oder ob du den von oben sich so runterstufen lässt. Kannst du machen, kannst du mit einem großen Tamtam, kannst du den gegen Cody Rhodes reinschicken, kann der mit all seiner jugendlichen Arroganz, in Anführungsstrichen, kann der da reinkommen und sagen, hier, Cody Rhodes, ich leg mich mal gleich mal mit dir an, weil ich bin der Beste. Alles cool, gut. Und dann hast du halt das Match gegen Cody Rhodes, dann verlierst du es, klar. Und das nächste Match hast du dann halt eine Stufe drunter, das verlierst du vielleicht auch noch. Aber dann kommt irgendeiner drunter, der ist dann immer noch obere Midcard, gegen den gewinnt er dann mal und dann hast du dich eingruppiert. Und dann weißt du, okay, der liegt jetzt irgendwo zwischen, weiß ich jetzt nicht, Sami Zayn und Randy Orton oder so. Weißt du, okay, irgendwo da bewegt er sich. Und das kannst du von unten und von oben machen. Aber das ist bei den Frauen seit bestimmt 1,5 Jahren eben nicht so, weil die bewegen sich nicht. Also die fangen ganz oben an und entweder sie werden dann direkt Champion, was irgendwie auch schon diverse Male vorgekommen ist, und dann funktioniert aber eigentlich die Titelregentschaft nicht, weil sie eigentlich nicht auf der Ebene sind. Oder WWE merkt vorher, dass es eigentlich nicht funktioniert. Und dann werden sie quasi aus dem Spiel genommen und dann wieder unten irgendwo eingesetzt. Und dann hast du auch nichts gewonnen. So wie bei Julia so ein bisschen der Fall war. Das ist aber nicht dieser natürliche Prozess, würde ich sagen. Du kannst schon JC Jane einmal gegen Rhea Ripley ins Match stecken. Dann gewinnt aber Rhea das auch klar. Dann kannst du JC Jane nochmal gegen Charlotte Flair ins Match schicken. Dann gewinnt Charlotte Flair das aber auch klar. Und dann steckst du sie vielleicht gegen Alexa Bliss ins Match, dann gewinnt sie gegen Alexa Bliss und dann sagst du, okay, wow, JC Jane ist so gut, die ist irgendwo zwischen Charlotte Flair und Alexa Bliss. Und dann hast du da diese Ebene drin und das braucht die Women's Division und das hat sie nicht. Und deshalb gefällt mir das nicht. Und mir gefällt deshalb jetzt auch nicht, um jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen, dass eben so eine Tiffany Stratton, die eigentlich eingruppiert ist, wieder aus der Stufe rausgenommen wird und halt dann irgendwie wieder so eine gegen eine Kiana James zu kämpfen, von der eigentlich schon klar ist, dass sie besser als die ist. Also hasst mich nicht.
Du hast angesprochen, es gab auch ein Debüt auf der Männerseite, da Ricky Saints, jetzt einige Zeit bei NXT gewesen, davor bei All Elite Wrestling als Ricky Starks unterwegs gewesen, ist angetreten gegen Cody Rhodes, war dann nicht erfolgreich, aber größere Geschichte, die da vielleicht rausgekommen ist, dass der gute Gunther gesagt hat, oh, ich gehe auch mal bei SmackDown gucken, wie es so ist, und dann gedacht hat, oh, dann nehme ich den Cody doch mal in so ein Sleeper Hold nach dem Match und nehme mir mal seinen Titel und recke ihn in die Höhe. Das hat Randy Orton schon so elegant gemacht bei WrestleMania. Das mache ich jetzt mal auch. Was hältst du davon? Gunther gegen Cody Rhodes? Clash in Italy vielleicht?
Ja. Also was halte ich davon? Also es kam für mich schon ein bisschen out of nowhere. Aber wenn sie was draus machen, finde ich's gut. Also, ja, Clash in Italy. Aber eigentlich finde ich, dass Gunther das dann auch gewinnen sollte. Also, das passt nicht so gut zu meiner Grundthese, dass wir Randy Orton und Cody Rhodes bei SummerSlam nochmal den richtigen Backlash sehen. Aber ich in der Geschichte jetzt denke ich, dass wenn wir das machen, Cody gegen Gunther, dass Gunther das dann auch den Titel auch bekommen müsste. Und also eigentlich bin ich der Meinung, dass Cody gegen Gunther jetzt ein Produkt aus kurzfristigen Planänderungen geworden ist, die sich quasi um WrestleMania herum entwickelt haben. Nämlich, also einerseits glaube ich, dass Cody Rhodes WrestleMania nicht hätte gewinnen sollen, sondern dass eine Konsequenz aus der schlechten Stimmung gegenüber Pat McAfee und so war, dass sie jetzt Randy Orton in diese schlechte Stimmung hinein nicht den Titel haben gewinnen lassen wollen, und deshalb hat Cody Rhodes ihn behalten. Und andererseits glaube ich ja, dass Gunther eigentlich für Brock Lesnar beim SummerSlam vorgesehen war. Brock Lesnar hat aber gesagt, ich will nicht beim SummerSlam gegen Gunther retiren, sondern ich will, wenn dann, gegen Obafemi bei WrestleMania in meine Rente gehen. Und jetzt haben wir zwei Leute, die eigentlich anders aus WrestleMania rausgekommen sind, als es mir ursprünglich gedacht war. Und dann zu sagen, die werfen wir jetzt zusammen, finde ich eine gute Sache. Die können das auch zusammen machen. Die können auch ein gutes Match haben, und die können auch, wenn man ihnen die Zeit gibt, jetzt auch eine gute Fehde daraus entwickeln lassen. Und ich finde aber, dass, wenn ich mir die beiden angucke, dass dann Gunther als Sieger rausgehen müsste. Das würde aber den SummerSlam, wie ich ihn mir vorstelle, so stark verändern, dass ich mir das wiederum nicht so richtig vorstellen könnte, dass wir dann, keine Ahnung, Gunther gegen Randy Orton bei SummerSlam oder was ganz anderes haben, weil ich eigentlich schon davon ausgehe, dass das der Plan ist, Randy Orton nochmal gegen Cody Rhodes, um diesen Titel beim SummerSlam kämpfen zu lassen. Oder man nimmt den Titel aus der Rechnung und macht Randy Orton gegen Cody auch ohne Titel. Das ginge vielleicht auch noch. Aber dann müsste schon auch mit dem Titel irgendwie was Cooles passieren. Also wer soll denn dann, also gegen Gunther, realistisch irgendwie die nächsten Monate fehden, ehrlich gesagt. Deshalb, also für die Geschichte oder für die nächsten PLEs sehe ich nicht, dass Gunther das gewinnen würde. Aber für die Figur Gunther und auch für die Figur Cody, und wenn ich mir die beiden anschaue, finde ich, dass es Gunther gewinnen müsste.
Es gab auch aus meiner Sicht na, die relativ kurzfristigen Änderungen bei WrestleMania. Also es stand ja auch schon überall, dass für Backlash das Tag Team Match geplant war. Cody Rhodes Jelly Roll gegen Randy Orton und Pat McAfee. Was dann auch tatsächlich auch zum Backlash-Motto gepasst hätte. Das hätte dann auch noch weitergehen können. Also wenn das zum Beispiel, also Titelwechsel bei WrestleMania, Randy Orton gewinnt da, dann gewinnen die Babyfaces das Tag Team Match bei Backlash, dann hat man nochmal Clash in Italy oder Night of Champions, das Rematch. Ja, da setzt sich irgendwie Randy Orton auch nochmal unfair durch und dann beim SummerSlam Match 3 von so einer Trilogie, ja, mit dann so einer entsprechenden Stipulation, wo das halt nicht mehr geht, keine Ahnung, im Käfig oder No DQ oder hast du nicht gesehen, irgendwas. Und ja, also das hat man nicht gemacht. Ich glaube ja auch, meine These ist, Randy Orton auch deswegen jetzt aus dem TV genommen, um halt diese ganze Rhodes-Orton-Geschichte, ja, so ein bisschen von diesem, ja, Pat McAfee-Gedank irgendwie wegzubringen, ja, dass man da nicht mehr weitermacht und dass die Leute das vielleicht vergessen und dann, wenn die Orton ein paar Wochen wieder zurückkommt und man dann das Programm erst wieder aufnimmt. Ja. Und also ich sehe auch nicht, dass Gunther da entsprechend gewinnt. Und ja, also ich glaube, das ist halt eher so. Dann hat er da diesen Plan und Randy Orton war da drin. Und jetzt war die Frage, was machen wir denn mit Cody Rhodes, wenn er da nicht mehr in seinem Programm ist? Und dann hat man so durchgeguckt, wer sind denn da die Heels, die man da nehmen könnte. Und so richtig ist einem auch niemand eingefallen. Und dann hat man gesagt, ja, Gunther ist ja bei Raw, hat er auch nichts so wirklich zu tun. Und dann schicken wir ihn mal dahin. Aber also es ist ja auch ganz offensichtlich, dass, ja, also es gibt da keinen irgendwie, ja, in den Charakteren liegenden Grund, sondern so ein bisschen wie auch bei Gunthers Match gegen Seth Rollins bei WrestleMania. Man hat halt zwei Leute, bei denen man ja nicht genau weiß, was man gerade mit ihnen macht. Und dann sagt man, oh, dann stecken wir sie doch in so ein Programm. Und ja, also wenn man noch nicht mal mehr bei der gleichen Show ist. Ja, Klassiker erinnert mich immer an eine Fehde, wer war Chris Jericho gegen Kane, glaube ich. Ja, die hat so angefangen, irgendwie, die sind halt, sind sich Backstage begegnet und der eine hat einen Kaffee getrunken und ja, er hat den dann über den anderen, also unabsichtlich drüber geschüttet. Und ja, also das war dann der Grund für die Fehde. Ja, also.
Klassisches Wrestling-Ding, leichte Aggressionsprobleme.
Ja, und, also. Aber das ist halt auch so. Ne? Also es gibt nicht irgendwie, ja, Gunther hat nicht schon immer vom WWE-Titel geträumt oder was auch immer, sondern ja, hat das jetzt halt gemacht und von hier gehen wir weiter.
Ja, vielleicht war das ja auch schon der Plan. Also wann ist Clash in Italy?
31. Mai.
Ja, dann war das vielleicht schon der Plan. Vielleicht auch mit Titelträger Randy Orton, dass die jetzt sich erstmal nochmal ein bisschen, also sozusagen unterschiedlichen Personen zuwenden. Dass wir Cody Rhodes ohne Titel gegen Gunther bei Clash in Italy gehabt hätten. Und jetzt hat er halt einen Titel und das macht es nur spannender. Aber gut, egal, das ist ein bisschen was wäre wenn, aber ich glaube, das ist an sich eine gute Fehde. Ich finde das eine schöne Sache. Ich glaube, die können das auch und ich finde auch, dass man als so hoch eingruppierter Wrestler wie Cody Rhodes das ist, auch mit so guten, monumentalen Matches gegen Gunther auch immer noch mal punkten kann, weil man da wirklich zeigen kann, was für ein physisch guter Wrestler man noch ist. Und das ist, glaube ich, für so einen Cody Rhodes, der ja vor allem über seine Promo und auch über sozusagen so seinen Charakter und so funktioniert, ist das, glaube ich, eine gute Sache und nutzt beiden. Und mal gucken, wie es dann ausgeht.
Mal gucken, wie es dann ausgeht. Ja, keiner weiß, wie es ausgeht. Das ist ja. Wer hat das gesagt? Das ist, glaube ich, auch eine Sepp Herberger Weisheit. Ja, warum lieben die Leute Fußball? Keiner weiß, wie es ausgeht.
Was ja bei Wrestling schon mal aber auch nicht wirklich stimmt eigentlich.
Ja, aber wir wissen es
Wir
nicht.
wissen es nicht. Gerhard shoppt jetzt aber erstmal hier.
Ja, ich kann mal gerade mal gucken, weil wir über Clash in Italy reden. Ja, es gibt noch Tickets hier. 460 Euro.
Das ist ja ein
Was da
Schnäppchen.
oben? 172 in der 172,50 in der letzten Reihe. Und ja, nicht auf Höhe des Rings, 143,75. Ja, aber also es gibt noch einiges an Tickets. Sagen wir mal, wo ist denn das hier? Dann ist das hier. Ja, da gab es nicht hier gefilmt. Aber dürfte das meiste im Verkauf sein. Aber es gibt auf jeden Fall noch Tickets für Clash in Italy. Wir behaupten mal, dass Gunther da vielleicht der gegen Cody Rhodes antritt.
Ja, das ist eigentlich naheliegend. Das würde ja auch passen.
Ja, zwischenzeitlich haben wir auch noch Saturday Night's Main Event.
Ja.
Eine Woche vorher. Ja, aber also, das ist ja so ein bisschen das System, das WWE jetzt hat, dass sich so der World Heavyweight-Titel der Männer und der WWE-Titel der Männer so ein bisschen abwechseln von einem PLE zum anderen.
Ja, schon, aber also ich finde, dass jetzt diese PLE-Dichte schon wieder nicht so gut. Das hat mir letztes Jahr schon so gar nicht gefallen, dass wir uns so von einem PLE zum nächsten geschwungen haben. Und ja, also das ist auch das, was ich eingangs über Backlash gesagt habe. Ich finde, es kommt jetzt ein bisschen zu früh. Hätten wir Saturday Night's Main Event übersprungen und wären quasi direkt, hätten Backlash auf den Spot von Clash in Italy gesetzt, hätte ich es viel runder gefunden, hätte gesagt, okay, wir haben jetzt genug Zeit gehabt, um das irgendwie aufzubauen und auch die Wunden von WrestleMania, die es einfach gibt, uns mal anzusehen. Und so finde ich jetzt aber halt in dieser relativ kurzen Zeit innerhalb von was 6 Wochen, eigentlich dann inklusive WrestleMania 4 PLEs, ist, finde ich, zu viel. Brauche ich nicht, ist zu viel, nimmt mir auch Geschichte. Vor allem so, wie die PLEs halt auch aufgebaut sind, weil sie ja schon immer auch irgendwie monumental sein sollen und sogar Saturday Night's Main Event, was ja eigentlich nur so ein, weiß nicht, halbes PLE mal war, ist ja mittlerweile eher so, dass du halt doch irgendwie wieder einen, also dass es doch irgendwie funktioniert wie so ein PLE, vor allem im Aufbau. Finde ich zu viel, passt mir nicht. Ja.
Von der Logik her ist halt WrestleMania eine Veranstaltung im März.
Tja.
Und ja, also, und ist sie, also die Struktur ist gleich geblieben aus der Zeit, als WrestleMania im März war. Ich war mal bei WrestleMania, das war bei WrestleMania am 14. März. Dieses Jahr war es wann? Wieder 20. April oder so. Ja, und dann ist halt alles gedrängt. Ja, Backlash ist eigentlich der April-PLE. Ist jetzt halt Anfang Mai. Und jetzt ist auch noch Saturday Night's Main Event dazugekommen mit einmal im Quartal. Der muss halt auch noch irgendwie untergebracht werden. Und dann ist der Mai-PLE entsprechend diesmal Clash in Italy. Und dann ja, bald ist sich da halt entsprechend, weil WrestleMania 3 bis 5 Wochen später ist, als es eigentlich sein sollte.
Ja, er muss halt einen streichen.
Ja.
Ich finde es an sich gar nicht schlecht, dass WrestleMania später ist.
Den Vorschlag kannst du ja mal TKO machen. Streich doch ein PLE.
Ich würde ja sogar zwei streichen, um
Ja,
ehrlich zu sein, aber okay.
der ESPN wird das auch gerne mitmachen. Ja.
Ja, also, nee, was ich sagen wollte, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass WrestleMania später ist. Also ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht genau, wann früher dann der Royal Rumble war, ob der ungefähr zu dem Zeitpunkt war, an dem er jetzt auch ist, aber ich nehme es an, weil sehr früh im Jahr kann es ja eigentlich nicht sein. Dann finde ich den Abstand zwischen dem Royal Rumble und WrestleMania verlängern, eine gute Sache. Dann haben wir eh noch Elimination Chamber dazwischen irgendwo. Und das ist eine gute Spanne für die Road to WrestleMania, in der ich Fäden aufbauen kann und Fäden weiterentwickeln kann und auch so ein bisschen abseits von einfach den großen Main Events, die ich ja habe, gegeben durch den Royal Rumble und die Elimination Chamber. Und dadurch, dass ich aber Zeit habe dazwischen, kann ich halt auch noch dann den Rest der Card ordentlich füllen. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Aber dass wir dafür jetzt dann irgendwie 3 PLEs in einem Monat abfrühstücken müssen, da, ja, hätte es auch zwei streichen können, wäre auch gut gewesen. Viel besser gewesen.
Ich bin kein Freund dieser langen Zeit zwischen Royal Rumble und WrestleMania. Royal Rumble war eigentlich immer so letztes Januarwochenende, ein Wochenende vor dem Super Bowl. Also früher gab es keine Pause. Jetzt seit einigen Jahren ist ja so zwischen quasi den Halbfinals und dem Super Bowl ist ein Wochenende frei. Auf dem ist das WWE jetzt immer. Aber ich denke eigentlich, gerade jetzt mit auch, ja, wenn man nur noch 4 Matches auf der Card hat, bei Elimination Chamber, und eigentlich geht es nur um zwei, nämlich um die beiden Elimination Chamber Matches, und die haben sowieso keine Storyline, sondern da gibt es halt 6 Leute, die sich irgendwie qualifizieren. Ich würde sagen, ja, Royal Rumble machst du Ende Januar, dann 3 Wochen später Elimination Chamber und dann 5 Wochen später Ende März, 8 Wochen nach dem Royal Rumble, WrestleMania. Weil, ja, also wenn man jetzt WrestleMania 3 Wochen früher gemacht hätte, das wäre direkt bevor Pat McAfee aufgetaucht wäre.
Ja, dann.
Und also letztes Jahr, also zum Beispiel war die Zeit für Gunther und Jey Uso auch zu lang.
Ja.
Und auch hier Roman Reigns gegen CM Punk, ja, hätte man auch, also ja, Roman Reigns hat da auch wieder 3 Wochen gefehlt.
Ja, aber das war nicht zu lang, finde ich. Es hat sich nicht zu lang angefühlt.
Ja, weil Roman Reigns halt die ganze Zeit nicht da war.
Ja, aber war doch okay. Dann hatten wir Zeit, also dann war Screen Time für die anderen Matches. Also ich finde, dass wenn du auf dieser Ebene dich bewegst, und das erwarte ich von WrestleMania, dann funktioniert das für mich, dass ich die Spannung zwischen zum Beispiel CM Punk und Roman Reigns über die Zeit aufrechterhalte, auch wenn die nicht die ganze Zeit zu sehen sind. Finde ich völlig okay. Und es war dann genau, also es war die lange Fehde, sie war aufgestaut, es war ein Match, auf das ich hingefiebert habe, und es war eine monumentale Schlacht, um diese Fehde zu beenden. Und damit ist es jetzt auch zu Ende, und jetzt können die beiden weitergehen. Also für mich war das eigentlich ein perfekter Aufbau, dieser Road to WrestleMania, und es war die längste Geschichte, und die hat aber gut funktioniert aus meiner Sicht.
Ja, doch, auch mit 3 Wochen weniger genauso gut funktioniert.
Ja, aber dann hättest du 3 Wochen weniger Zeit gehabt, um die anderen Matches aufzubauen. Vor allem, wenn du halt eine WrestleMania mit 2 Nächten und was weiß ich, 14, 15, 16 Matches haben möchtest, dann brauchst du Screentime für die anderen Matches. Weil sonst hast du nämlich so ein Match mit Penta und Rusev und Dragon Lee und Javon Evans, und plötzlich ist Rey Mysterio auch noch dabei. Dann hast du mehrere von diesen Matches, weil du keine Zeit hast, da überhaupt irgendwie Geschichte aufzubauen.
Ja, Zeit war genug, die haben nur die ganze Zeit das halt nicht gemacht.
Also ich finde schon, dass sie irgendwann, also sie sind, ja, sie haben lange irgendwie auch anderes gemacht, aber sie sind dann schon seit, ich würde sagen, Elimination Chamber, sind die schon sehr auf die Matches gegangen, die sie bei WrestleMania haben wollten. Plus zwei, die sie jetzt bei Backlash nachholen. Aber eigentlich war es schon relativ zugespitzt auf die sie jetzt bei WrestleMania auf der Card auch hatten. Und es ist ja jetzt auch der Grund, weshalb wir jetzt auch nicht viele andere Fäden irgendwie haben, die quasi laufen, weil schon alles auf die WrestleMania-Card zugespitzt war. Wie gesagt, bis auf die beiden, die wir jetzt bei Backlash machen.
Aber dafür reichen 5 Wochen.
Nee, nein, das reicht nicht.
Ja, mehr Zeit war jetzt auch nicht zwischen Elimination Chamber und Royal
Ja.
Rumble, zwischen Elimination Chamber und WrestleMania.
Ja, aber du hattest ja vorher noch die Zeit vom Royal Rumble bis Elimination Chamber, um zum Beispiel diese Roman Reigns CM Punk Geschichte aufzubauen.
Das überzeugt mich nicht. Das hat schon ziemlich lange gedauert. Ja, und der andere Main Event, ja, der ist. Ja, der kam halt direkt danach. Also der kam sowieso erst nach Elimination Chamber.
Aber das hätte auch funktioniert, wäre Pat McAfee nicht gewesen. Das wäre eine gute Zeit gewesen, in der wir Randy Orton und Cody Rhodes noch hatten. Das war ja eigentlich schon alles bereitet, und dann kam 3 Wochen vorher Pat McAfee. Und hätten wir diese 3 Wochen noch gehabt, in denen wir uns noch weiter auf Randy Orton und auf Cody Rhodes konzentrieren hätten können, dann wäre er aber auch wirklich ein gutes Match dabei rausgekommen. Also so sehe ich das. Und jetzt, also ich glaube, es ist aber auch ein bisschen, ehrlich gesagt, eine Frage von, was man von Wrestling insgesamt erwartet, oder was man irgendwie, also weshalb man Wrestling schaut. Also bei mir ist es ja so, ich schaue Wrestling wegen der Stories, also wegen der Fäden, und eigentlich wegen der ganzen Background-Geschichten. Und also ich schaue es gar nicht primär wegen der Matches. Und die Story passiert aber bei SmackDown und bei Raw. Und die PLEs sind für mich eigentlich eher eine Unterbrechung in meinen Stories. Optimalerweise sind sie der Höhepunkt von der Story. Dann ist es für mich ein gutes PLE. Aber es ist auch ein bisschen so, dass ein PLE immer dafür sorgt, dass mal die 2 Wochen oder eine Woche davor halt nichts funktioniert, was so Fäden und Stories und so weiter angeht. Das heißt, für mich ist es eine Unterbrechung in meinem, also in meinem Wrestling-Schauen, weil es eigentlich ist wie, es ist eigentlich für mich ein bisschen wie so eine Soap, die ich mir angucke und die ich mir auch bereit bin, quasi zweimal die Woche anzuschauen, die ganze Zeit. Und dann macht man einmal das Staffelfinale. Und das ist dann cool, ja. Da hat man einmal Staffelfinale, ist dann so eine Doppelfolge und das ist dann irgendwie, da passiert irgendwas Großes, jemand stirbt oder so. Und so sind für mich die PLEs. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich so eine Soap habe, die ich über Monate hinweg zweimal die Woche angucke und alle 3 Wochen ist so eine Doppelfolge und jemand stirbt, so, dann ist es auch nicht mehr spaßig. Und deshalb ist das für mich, also lieber weniger PLEs, weil ich mir das gar nicht unbedingt angucke, weil ich die großen bombastischen 3-Stunden-Matches haben möchte, sondern weil ich eigentlich die Geschichten haben möchte, die optimalerweise ab und zu mal in einem PLE im Highlight münden. Ja, das schockiert.
Na, da bin ich
Nein.
schockiert. Ja, also für dich unterbricht das Wrestling eigentlich das, was du sehen willst.
Ja, genau. Im Prinzip schon. Also ich mag auch zum Beispiel Backstage-Sequenzen in der Regel lieber als das, was im Ring passiert.
Jeder genießt Wrestling auf seine eigene Art. Das
Ja.
ist ja auch eine gute Geschichte.
Gerhard stellt erstmal seine Podcast-Teampartnerin in Frage.
Ja, deswegen machen wir es ja im Team, dass wir da auch unterschiedliche Sachen
Ja.
reinbringen. Also nützt ja auch nichts, wenn man zwei Leute hat, die sich da in allem einig sind.
Stimmt.
So, jetzt machen wir noch hier kleine Prediction Time. Wer gewinnt denn unser Tag Team Match?
Was ist nochmal das Tag Team? Warte
John
mal.
Cena und
Ach ja,
Danhausen.
das Comedy Tag Team Match. Ja, Danhausen und Chelsea Green gewinnen gegen The Miz und Kid Wilson.
Das glaube ich auch. Also da wäre ich sehr überrascht,
Ja.
wenn es anders ausgeht. Ja, dann haben wir unser Titelmatch. Trick Williams verteidigt seinen relativ frisch gewonnenen US-Titel gegen Sami Zayn. Da würde ich behaupten, Trick Williams hält seinen Titel.
Das sehe ich auch so. Ich würde vom Glauben abfallen, wenn das nicht so wäre.
Dann Io Sky gegen Asuka. Mit Bonusfrage kommt Kairi Sane zurück. Lässt sich WWE da so wie bei Art Truth beeindrucken und verpflichtet Kairi Sane zurück.
Also ich glaube dass nicht, dass sie sich beeindrucken lassen, aber ich würde ihnen zutrauen, dass sie sie nie entlassen haben. Also, du bist die Verschwörungstheorie. Aber nein, also ich glaube eigentlich, dass der Aufschrei zu Kairi Sanes Entlassung nicht groß genug war, um sie zurückzuholen. Ich finde auch in der Halle, die Halle ist bedauerlich leise geblieben, was Kairi Sane betrifft. Also online war der Aufschrei größer, als es dann irgendwie auch in Real Life zu erkennen war. Und ich glaube aber schon, dass für WWE die Real Life Reaction schon nochmal eine Nummer wichtiger ist als die Online Reaction. Und deshalb glaube ich nicht, dass jetzt sie Kairi Sane wirklich rausschmeißen wollten und rausgeschmissen haben. Und dann kommt die Fanreaktion und dann sagen sie, okay, wir können nicht anders, wir müssen Kairi zurückholen, weil alle wollen es so. Das glaube ich nicht. Aber theoretisch würde ich es für möglich halten, dass sie gedacht haben, dass diese Reaktion kommt, deshalb das mit vermarktet haben, dass sie Kairi Sane rausgeschmissen hätten, um dann den Überraschungsmoment größer zu machen, wenn Kairi dann auftaucht und alle das Gefühl haben, oh, WWE hat darauf reagiert. Das würde ich ihnen zutrauen. Aber eigentlich glaube ich das alles nicht und eigentlich glaube ich, Kairi Sane kommt nicht. Und eigentlich glaube ich, dass Asuka gegen Io gewinnt.
Da bin ich 50-50 bei dir. Glaube auch nicht, dass Kairi Sane zurückgeholt wird. Dafür war das jetzt zu wenig. Ich glaube, dass Io gewinnt und sie dann in nächster Zeit eine Fehde mit Liv Morgan entsprechend hat, weil Liv Morgan braucht auch Herausforderungen. Deswegen mein Tipp hier: Io Sky.
Ja. Also ich aber eher Asuka als jetzt Herausforderin. Vielleicht auch für Liv Morgan oder für irgendwie, dass man Asuka wieder ins Top-Level hebt. Aber ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Also da bin ich auch hin und her gerissen.
Ja, dann haben wir für mich auch eigentlich so das Top-Match, auch deshalb, weil es wieder so eine Situation ist. Eigentlich müssten es beide gewinnen, Bron Breakker gegen Seth Rollins. Seth Rollins bei WrestleMania verloren gegen Gunther. Jetzt noch eine Niederlage. Wäre schon ziemlich viel für Seth Rollins. Andererseits, Bron Breakker gerade zurückgekommen. Ja, das erste Match direkt wieder zu verlieren, auch schwierig. Deswegen da mein Tipp bei Hogok Rook. Aber irgendwie setzt sich am Ende Bron Breakker durch.
Ich glaube, es gibt keinen Sieger in diesem Match. Also, The Vision greift ein. Das wäre eigentlich das Einfachste. Irgendwas passiert und es gibt keinen Sieger. Ich glaube, das machen sie nicht jetzt schon. Das ist auch zu groß, um das jetzt quasi zu beenden. Und ich glaube auch, dass du jetzt niemanden da die Niederlage geben kannst, auch wenn du danach dann nochmal quasi in die nächste Runde gehst. Glaube ich nicht, dass es da einen Sieger geben wird, wirklich. Also so ein, keine Ahnung, Disqualification-Sieger, aber kein Pin-Sieger. Und das ist, ich glaube, das ist eine Fehde, die wir jetzt noch Monate sehen werden und deshalb kann es jetzt noch nicht vorbei sein.
Ich glaube auch nicht, dass es ihr letztes Match ist, glaube aber schon, dass sie da entsprechend uns ein echtes Finish geben.
Das glaube ich nicht.
1 von 5 Matches.
Ja. Das ist nur Backlash. Kannst du machen, was du willst.
Das kannst du ja mal ESPN erzählen.
Ja.
Und dann steht noch der Main Event an, Roman Reigns. Der wird Heavyweight Champion, verteidigt seinen Titel gegen Jacob Fatu.
Roman Reigns gewinnt. Aber es wird ein also gutes Match von Jacob Fatu. Also Jacob Fatu wird nicht untergehen.
Also bin ich mir auch sehr sicher. Also das wäre schon eine extreme Überraschung, wenn Jacob Fatu hier gewinnen würde. Roman Reigns ist da der logische Sieger. Ja, und ja, also es ist auch diese ganzen Bloodline-Geschichten sind auch ein bisschen logischer, als wenn Jacob Fatu jetzt gewinnt. Und ja, was macht man dann wieder? Und dann ist er Champion und der andere ist Tribal Chief und Solo Sikoa sagt, niemand von euch ist mein Tribal Chief und schwierig. Deswegen glaube ich auch, also Reigns hat jetzt diese Schlacht gegen CM Punk gewonnen und dann sagt man ja und im nächsten Match verliert er dann gegen Jacob Fatu. Also ich glaube, Jacob Fatu kriegt irgendwann seinen großen Sieg gegen Roman Reigns. Aber diese Woche ist noch nicht die Woche, in der es passiert.
Ich glaube nicht, dass er seinen Sieg gegen Roman Reigns bekommt. Ich glaube, Jacob Fatu ist jetzt eine gute Position, um Roman Reigns eine schöne Fehde zu geben, die er nicht mal selbst bestreiten muss. Er muss gar nicht selbst unbedingt da sein, um die zu machen. Das ist ja irgendwie das Konzept von dieser Bloodline. Das funktioniert ja auch. Aber ich glaube, dass Jacob Fatu jetzt nicht langfristig der Gegner für Roman Reigns sein wird. Und das auch nicht dann gewinnt von ihm. Aber ich glaube, es wird ein ordentliches Match von Jacob Fatu. Es wird bestimmt Eingriffe geben, bei denen man danach sagen könnte, hier vielleicht, wenn der und der nicht angegriffen hätte, vielleicht hätte Jacob Fatu dann gewinnen können. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es so ein Eingriff ist, dass quasi einfach Roman Reigns per Disqualification gewinnt und dann Champion-Vorteil oder so. Das glaube ich jetzt auch nicht, weil das wäre jetzt auch für Roman Reigns nicht gut. Aber ich glaube schon, dass es so in durch so einen Rahmen bewegt, in dem man sagen würde, okay, wenn hier so ein bisschen die Stellschrauben anders gewesen wären, dann hätte Jacob Fatu eine Chance gehabt. Und ich glaube, damit ist es dann aber auch erstmal wieder gut.
Also meine These ist, Jacob Fatu wird irgendwann mal seinen großen Sieg gegen Roman Reigns bekommen. Nicht in diesem Jahr, auch nicht,
Ja.
dass es jetzt eine lange Serie gibt. Ich glaube, irgendwann wird es aber dazu kommen, weil so, das ist auch von dieser ganzen Bloodline-Logik her, wenn Jacob Fatu dann der nächste Main-Eventer wird, dann wird das irgendwann kommen, aber nicht
Ja.
jetzt. Weil jetzt ist Roman Reigns der Head of the Table, der Tribal Chief und wird es auch erstmal noch eine Weile bleiben.
Das glaube ich auch.
Ja, das ist unser Ausblick hier auf Backlash. Wir sind nächste Woche wieder da. Wir besprechen dann, was bei Backlash passiert ist und was sonst so noch. Vielleicht werden ja noch mehr Leute entlassen im Laufe der Zeit. Scheint ja bei da auch einiges gerade im Gang zu sein bei WWE. Auf jeden Fall genießt die Shows, genießt den PLE und wir hören uns in der nächsten Woche.
Genau, bis dann.